Franz Schubert. Die Liebe liebt das Wandern. Eine Hörbiografie von Jörg Hanstein.
Siebtes Kapitel: Sommerreise.
Vorgestern im Theater an der Wien wurde ein Stück von der heillosen Frau von Chézy gegeben, Rosamunde von Zypern, mit Musik von Schubert. Du kannst ja denken, wie wir alle hineingingen.
Hermina von Chézy ist eine geschätzte Dichterin, doch Moritz von Schwind hat recht. Als Dramatikerin hat sie keine glückliche Hand. Nach 2 Tagen verschwindet Rosamunde auf Nimmerwiedersehen von der Bühne. Aber, so schwärmt die Autorin, die Gewalt der Töne riss alle Gemüter hin.
Ein majestätischer Strom, als süß verklärender Spiegel der Dichtung durch ihre Verschlingungen dahinwallend, großartig, rein melodiös, innig und unnennbar rührend und tief.
Schubert ist wieder da und hat sogar einen Achtungserfolg. Die schöne Schauspielmusik weckt auch große Erwartungen auf seine Oper. Das Jahr 1823 findet also ein gutes Ende und mit der Gesundheit geht es bergauf. Schwind erstattet kontinuierlich Bericht. Es ist die Chronik einer Genesung.
Den 22. Februar. Schubert ist sehr wohl. Er hat seine Perücke abgelegt und zeigt einen lieblichen Schneckerlanflug.
Die Locken dürfen wieder wachsen und auch die produktiven Kräfte kehren zurück. Schubert komponiert wie schon lange nicht mehr.
Er ist unmenschlich fleißig. Wenn man untertags zu ihm kommt, sagt er: Grüß dich Gott, wie geht's? Gut, sagt man, und er schreibt weiter, worauf man sich entfernt.
Schubert schreibt an einem Oktett. Es ist eine Auftragsarbeit für einen gewissen Graf Ferdinand Treuer, seines Zeichens Haushofmeister bei Erzherzog Rudolf von Österreich. Damit berührt Schubert, zumindest am Rand, die Sphäre Beethovens. Die musikliebende Wiener Aristokratie. Wie Erzherzog Rudolf ist auch der Graf ein Virtuose seines Instruments, der Klarinette. Er wünscht sich etwas in der Art von Beethovens berühmtem Septett. Kammermusik, die problemlos ins Ohr geht, aber auch anspruchsvoll durchgearbeitet ist. Schubert gelingt das Kunststück, leichthändig mit 8 Stimmen zu jonglieren und dem Ganzen trotzdem Gewicht zu geben. Hier zitiert Schubert sein Lied »Die Götter Griechenlands«.
Schöne Welt, wo bist du?
Das Schöne der Kunst ist nicht mehr Teil des Lebens, sagt Schiller. Die Botschaft im Oktett ist klar. Ohne einen Rest von Trauer ist keine fröhliche Musik mehr denkbar.
Ach, von jenem lebenswarmen Bilde blieb der Schatten nur zurück.
Schnell ist Schubert bei der nächsten Arbeit. Seit 8 Jahren hat er kein komplettes Streichquartett mehr komponiert. Nun gelingt ihm aus dem Stand ein Meisterwerk.
Es ist im Ganzen sehr weich, aber von der Art, dass eine Melodie bleibt wie von Liedern. Ganz Empfindung und ganz ausgesprochen. Es erhielt viel Beifall, besonders das Menuett, das außerordentlich zart und natürlich ist.
Am 14. März 1824 im Saal des Wiener Musikvereins erklingt erstmals öffentlich Kammermusik von Franz Schubert. Für den anspruchsvollen Konzertgänger gibt es jetzt wieder eine Abonnementreihe des legendären Schupanzig-Quartetts. Initiator ist Ignaz Schuppanzig, Pionier des professionellen Quartettspiels und Duzfreund Beethovens. Dessen Septett steht ebenfalls auf dem Programm. Schubert kommt dem Titanen jetzt ganz nahe. Und doch sind die beiden Lichtjahre entfernt. Zeit und Raum sind erfüllt von Musik. Es genügen Stimmung und Klang, Melodie und Begleitung. Nichts muss erarbeitet werden, nichts vorangetrieben. Aber Kammermusik ist doch auch Arbeit, Diskurs und Entwicklung. Das leugnet Schubert keineswegs. Er trägt den Gegensatz sogar offen aus, konfrontiert Lied und Kontrapunkt, Motiv und Melodie. Das ist für ihn der Schlüssel zur großen Instrumentalmusik.
Ein neues Quartett von Schubert. Diese Komposition muss man öfter hören, um dieselbe gründlich beurteilen zu können.
Nun, als Erstgeburt nicht zu verachten.
Das sind dann schon alle Presseechos. Jämmerlich. Doch das Interesse an Streichquartetten lässt ohnehin nach. Wer will schon viel darüber lesen? Dem Aufschwung folgt der jähe Absturz. Schuberts Opernpläne sind gescheitert, seit das Hoftheater nun auch den Viererbrass gekippt hat.
Auf diese Art hätte ich also wieder zwei Opern umsonst komponiert.
Der Verfall der Lesegesellschaft ist fortgeschritten.
Unsere Gesellschaft hat sich wegen Verstärkung des rohen Chors im Biertrinken und Würstelessen den Tod gegeben.
Viele Freunde bleiben fern und die Krankheit ist zurückgekehrt. Knochenschmerzen. Am 31. März 1824 schreibt Schubert Leopold Kupelwieser nach Rom. Die Depression führt ihm die Feder.
Denk dir einen Menschen, dessen Gesundheit nie mehr richtig werden will, dessen glänzendste Hoffnungen zunichte geworden sind, dem das Glück der Liebe und der Freundschaft nichts bieten als höchstens Schmerz, dem die Begeisterung für das Schöne zu schwinden droht. Und frage dich, ob das nicht ein elender, unglücklicher Mensch ist. Jede Nacht, wenn ich schlafen gehe, hoffe ich nicht mehr zu erwachen.
Trost sucht Schubert bei Schlafes Bruder. Er holt sein altes Lied hervor, in dem der Tod freundlich die Hand reicht.
Bin Freund und komme nicht zu strafen. Sei gutes Muts, ich bin nicht wild. Sollst sanft in meinen Armen schlafen.
Schubert ist psychisch ganz unten, aber er gibt keineswegs auf. Er hat schon wieder ein Quartett fertig, mit Variationen über sein Lied »Der Tod und das Mädchen«. Sein nächstes Ziel hängt er ganz hoch.
Das Neueste in Wien ist, dass Beethoven ein Konzert gibt, in welchem er seine neue Sinfonie produzieren lässt. Wenn Gott will, so bin auch ich gesonnen, künftiges Jahr ein ähnliches Konzert zu geben.
Ein Symphoniekonzert. Und noch dazu von einem Format wie die Uraufführung von Beethovens Neunter. Das ist ein kühner, wenn nicht vermessener Plan. Wie soll Schubert einen Saal mieten und ein Orchester bezahlen? Den Weg zur Symphonie will er sich über die Kammermusik bahnen. Die Aufführung und Veröffentlichung von 3 Streichquartetten soll ihm den Boden bereiten. Das zweite Quartett ist noch kühner konzipiert als das erste. Und es ist äußerst konzentriert durchgearbeitet. Wo nimmt der kranke Schubert nur diese Kraft her?
Schmerz schärfet den Verstand und stärket das Gemüt. Dahingegen Freude sich um den Verstand selten bekümmert und das Gemüt verweichlicht. Musik.
Tröstlich gibt sich der Tod nur im langsamen Satz. Die übrigen Sätze zeigen, dass er eben doch der wilde Knochenmann ist. Der Kopfsatz ist beherrscht von Schrecken und Schmerz. Das Scherzo klingt wie höhnisches Lachen. Das Tanzfinale wird zum Totentanz, bis die Musik förmlich auseinanderfliegt. Beim Chef des Schuppanzig-Quartetts findet die radikale Musik keinen Anklang. Dieses Werk wird nun nicht mehr öffentlich aufgeführt. Franz Lachner erzählt von der Probe.
Schuppanzig, der wegen seines Alters einer solchen Aufgabe nicht gewachsen war, äußerte nach dem Durchspielen: »Brüderl, das ist nichts, das lass gut sein. Bleib du bei deinen Liedern.«
Im Mai geht es Schubert wieder besser. Seine Gesundheit stabilisiert sich, oder vielmehr, die Krankheit tritt in ihre Latenzphase. Der Vater schickt seine aufrichtigsten Glückwünsche.
Wir freuen uns alle herzlich über deine Gesundheit. Du weißt schon, dass ich als Lehrer immer gerne moralisiere, allein aus innerer Überzeugung. Kein Mensch kann wahrhaft glücklich sein, als der sich mit dem lieben Gott beschäftigt und sich an seinen heiligen Willen hält. Denn auch Leiden sind eine Wohltat Gottes und führen den, der standhaft ausharret, zum erhabensten Ziel.
Doch Schubert kommt ganz gut ohne väterliche Predigten aus. Er hat sich nun seine eigene Philosophie zurechtgelegt.
Ich bin jetzt mehr imstande, Glück und Ruhe in mir selbst zu finden. Freilich ist es nicht mehr jene glückliche Zeit, in der uns jeder Gegenstand mit einer jugendlichen Glorie umgeben scheint, sondern jenes fatale Erkennen einer miserablen Wirklichkeit, die ich mir durch meine Fantasie, Gott sei es gedankt, so viel wie möglich zu verschönern suche.
Den Sommer und Herbst 1824 verbringt Schubert im ungarischen Zselis bei der gräflichen Familie Esterházy. Caroline, die jüngere der beiden Komtessen, die er unterrichtet, wird nun 19 und Schubert ist über beide Ohren in sie verliebt. Freiherr von Schönstein, ebenfalls zu Gast in Zselis, erinnert sich sogar:
Die Flamme loderte bis an sein Ende. Caroline schätzte ihn und sein Talent sehr hoch. Erwiderte jedoch diese Liebe nicht. Vielleicht ahnte sie dieselbe auch nicht einmal in dem Grade, in dem sie vorhanden war.
Natürlich, sich zu offenbaren wäre völlig deplatziert. Allenfalls ein Beethoven kann sich herausnehmen, mit Gräfinnen anzubandeln. Doch als Caroline, so erzählt jedenfalls Schönstein, über eine bisher ausgebliebene Widmung klagt, stammelt Schubert:
Wozu denn? Es ist Ihnen ja ohnehin alles gewidmet.
Die einzige Möglichkeit, ein wenig auf Tuchfühlung zu gehen, ist das vierhändige Klavierspiel. Schubert komponiert jetzt sehr viel vierhändig. Die meisten großen Komponisten behandeln das Genre stiefmütterlich. Es gilt eher als leicht gestrickte Hausmusik, etwas für höhere Töchter. Schubert macht daraus Kunst. Mit der Sonate in C-Dur nähert er sich auch schon der Symphonie. Offenbar ist es wirklich so. Eine Muse funktioniert am besten, wenn sie unerreichbar ist. Dann verwandelt sich das Begehren mangels anderen Auswegs in schöpferische Potenz. Mitte Oktober geht es zurück nach Wien. Schwind ist sehr froh, den Freund nach über 4 Monaten wiederzusehen.
Schubert ist hier. Gesund und himmlisch leichtsinnig. Neu verjüngt durch Wonne und Schmerzen und heiteres Leben.
Die Die älteren Freunde denken zunehmend an Job, Heim und Familie. Mit Schwind und dem angehenden Schriftsteller Eduard von Bauernfeld verlagert sich Schuberts Kreis wieder stärker in ein junges Künstlermilieu. Auch dies befördert seine Verjüngung.
Wie oft strichen wir drei bis gegen morgen herum. Und es wurde nicht selten gemeinschaftlich übernachtet. Mit dem Komfort nahmen wir es nicht sonderlich genau. Moritz warf sich auf den nackten Fußboden, nur in eine lederne Decke gehüllt. Mir schnitzte er einmal aus Schuberts Brillen etwie eine Pfeife. In der Frage des Eigentums herrschte die kommunistische Anschauungsweise.
Der Sommer 1825 aber führt Schubert in ein ganz anderes Milieu. Gemeinsam mit Michael Vogel macht er wieder eine Musikreise nach Oberösterreich. In den hiesigen Salons, so schreibt Schubert seinem Vater, kommen seine neuen Lieder besonders gut an. Gesänge aus Walter Scotts »Fräulein vom See«, der Bestsellerautor zieht immer.
Auch wundert man sich über meine Frömmigkeit, die ich in einer Hymne an die heilige Jungfrau ausgedrückt habe und, wie es scheint, alle Gemüter ergreift und zur Andacht stimmt.
Beim Thema Religion kann man gut auf Konfrontationskurs zum Vater gehen. Denn zu Hause sind die Momente der Andacht streng geregelt, oft unter Schulzwang. Schubert aber führt den Erfolg des Liedes auf spontane Empfindung zurück.
Ich glaube, es kommt daher, weil ich mich zur Andacht nie forciere und nie dergleichen Gebete komponiere, außer wenn ich von ihr unwillkürlich übermannt werde. Dann aber ist es auch die wahre und rechte Andacht.
Die Lieder sollen nicht nur die Andacht befördern, sondern auch Schuberts Karriere.
Indem sie den gefeierten Namen Walter Scott an der Stirne tragen und mich auch in England bekannter machen würden.
Jetzt ist Schubert erst einmal in Gmunden am Traunsee.
Dessen Umgebungen wahrhaftig himmlisch sind.
Viel Zeit verbringt er jedoch am Schreibtisch. Er hat eine Menge Notenpapier und schon einige Skizzen dabei. Jetzt endlich soll sie auf den Weg gebracht werden. Die große Symphonie. Das geografische Ziel der Reise ist Gastein. Der berühmte Kurort liegt schon am Fuß des Hochgebirgs, in atemberaubender Landschaft. Und Schubert ist noch nie in den Bergen gewesen. Auch Salzburg mit seiner schönen Umgebung will er endlich einmal sehen. So wird diese Sommerreise zur größten seines Lebens.
Das weite Tal, das mit Schlössern, Kirchen und Bauernhöfen wie angesät ist, wird dem entzückten Auge immer sichtbarer. Türme und Paläste zeigen sich und endlich fährt man am Kapuzinerberg vorbei. Dessen ungeheure Felswand hart an der Straße senkrecht in die Höhe ragt und fürchterlich auf den Wanderer herabblickt.
So fahren Schubert und Vogel ein in Salzburg. Auch hier geben sie einen Liederabend vor erlesenem Publikum. Man staunt, wie die beiden Gesang und Klavier zu einer höheren Einheit verbinden. So etwas hat man noch nicht gehört. Schubert seinerseits bewundert das Stadtbild, den lichterfüllten Dom, die großen Brunnen und vor allem den Blick nach Süden.
Denke dir einen Garten, der mehrere Meilen im Umfang hat. Denke dir einen Fluss, der sich auf die mannigfaltigste Weise durchschlängelt,
Denke dir Wiesen und Äcker wie Teppiche von den schönsten Farben und endlich stundenlange Alleen von ungeheuren Bäumen. Dieses alles von einer unabsehbaren Reihe von den höchsten Bergen umschlossen, als wären sie die Wächter des himmlischen Tals.
Schubert schaut in die Landschaft. Hier sieht er gespiegelt, was auch seine Musik ausmacht. Weite Räume und Flächen, reiche Farben und Varianten, lange fließende Verläufe. Nicht, dass seine Symphonie einfach Reisebilder malt. Die Musik selbst zieht dahin, nimmt den Hörer mit und durchwandert Felder aus Klang und Melodie. Nach der Stippvisite in Salzburg fährt das Gespann Schubert und Vogel schnurstracks gen Süden.
Vogels große Seele, angetrieben durch seine Gicht, strebte nach Gastein, wie in finsterer Nacht der Wanderer nach einem lichten Punkt.
Viele helle und glückliche Momente hat die große Sommerreise nun schon gebracht. Doch die Fahrt über den Pass Lueck wühlt Schubert auf.
Ist der höchste Punkt erreicht, sieht man plötzlich in eine entsetzliche Schlucht hinab. In dieser schreckenvollen Natur hat auch der Mensch seine noch schreckenvollere Bestialität zu verewigen gesucht. Denn hier war es, wo die Bayern und die Tiroler jenes grauenvolle Morden vollbrachten.
Als Sieg der Tiroler geht die Schlacht am Pass Lueck in die Geschichte der Freiheitskrieger ein. Ein Kruzifix erinnert daran. Da sollten patriotische Herzen doch höher schlagen.
Du herrlicher Christus! Da stellen sie dein Bild auf, als wollten sie sagen, seht, die vollendetste Schöpfung des großen Gottes haben wir zertreten. Sollte es uns etwa Mühe kosten, das übrige Ungeziefer, genannt Menschen, mit leichten Herzen zu vernichten?
Die Musik reißt ab. Und in der licht- und freudvollen Symphonie klafft ein Abgrund. Schubert weiß um das Dunkle und Schreckliche in der Welt. Aber letztlich zielt das Werk dann doch auf eine hymnische, überwältigende, allumfassende Freude. Beethovens Neunte geht nicht spurlos vorbei an Schubert. Er hat seinen Weg gefunden. Er arbeitet sich nicht mehr an Beethoven ab, er kann Einflüsse souverän aufnehmen. Nach vielen Anläufen gelingt ihm das Meisterwerk. Hier könnte sie beginnen. Eine neue Epoche der Symphonie. Für die Öffentlichkeit wird es Schuberts erste sein. Er ist jetzt 28, jünger als Beethoven zur Zeit seiner ersten. Was die Aufführung betrifft, lässt Schwind seine Verbindungen spielen. Die juristische Fakultät gibt ein großes Konzert. Und der Dekan ist der Vater von Schwinds Freundin.
Lieber Schubert, wegen deiner Sinfonie können wir uns gute Hoffnungen machen. Es wird darauf gerechnet, dass sie aufgeführt wird.